Herzlich willkommen bei Igel. Ihr seid wieder im Garten mit Eva
und Lisi.
Wir erklären euch alle 2 Wochen, warum euer Garten wichtig ist für die Zukunft.
Ja, eigentlich alle 2 Wochen. Wir haben jetzt eine Corona-bedingte Pause machen wir jetzt in einer Woche. Genau. Sorry. Für die ganz sehnsüchtig schon auf eine neue Episode gewartet haben.
Mhm. Also fleißigen Hörer.
Ja. Eva, weißt du noch, was wir letzte Episode gemacht haben? Oder was da das Thema war?
Wir haben über Igel und Eichhörnchen geplaudert.
Eichaffen,
ja, okay. Wie man am besten so Platz für diese wichtigen Gartenlebewesen schafft. Na, okay, aber so, wie man denen quasi ein bisschen Unterschlupf bieten kann, wie man was, also eigentlich eh generell so steckbriefmäßig, was sie erfressen und wie ich mit Jahreszeiten umgehen. So halt, ja.
Genau, also einfach ein Steckbrief von Igel und Eichhörnchen.
Genau.
Ja, heute haben wir die Episode 14 und heute werden wir mal was Neues ausprobieren. Und zwar habe ich mich nicht wirklich vorbereitet auf diese Episode. Wir werden heute zufällig ein Thema aussuchen. Und zwar haben wir ja schon angekündigt, dass wir das Thema Permakultur ein bisschen immer wieder mal aufgreifen werden. Und ich habe jetzt so Permakulturprinzipien aufgeschrieben und das dann zerschnitten und quasi jetzt geht das, also diese Zettel dann von diesen Permakulturprinzipien in den Sackerl geben und wir werden jetzt da heute eins ziehen und uns dann ein bisschen drüber unterhalten, was das eigentlich heißt, wie wir das im Garten vielleicht schon umsetzen, also hier in meinem und bei der Eva, bei deine oder halt unsere Eltern. Und ich bin schon sehr gespannt, wie das heute läuft.
Was ist grundsätzlich eigentlich Permakultur? Weil du redest immer drüber, aber ich verstehe es.
Gute Fragen. Also Permakultur kommt aus dem Gartenbau und aus der Landwirtschaft. Und da geht es einfach darum, wie man, also eigentlich geht es darum, wie man möglichst viel Ertrag mehr oder weniger auf einer Fläche machen kann. Und zwar jetzt nicht mit Monokultur und so, sondern im Einklang mit der Natur. Weil die Natur ist eigentlich sehr produktiv pro Fläche. Also da wachsen zum Beispiel in einem Wald, da wachsen halt Bäume und dann wächst drunter wachsen auch Pflanzen oder Pilze. Dann gibt es so Schlingpflanzen, also so Efeu zum Beispiel, so Kletterpflanzen, die dann auf dem Baum aufwachsen. Und quasi es gibt mehrere Schichten und ja, alles Mögliche immer perfekt angepasst an den Standard logischerweise, weil halt nur die Sachen dann dort wachsen und dann gemeinsam wachsen können, die dorthin passen. Und in der Permakultur nimmt man sich das halt als Vorbild und schaut, wie man das eben umsetzen kann, dass man halt dann für uns Menschen halt einfach da gut an, ja, zum Beispiel ja, Obst und Gemüse machen kann oder vielleicht auch Fleisch hat, weil man halt natürlich auch Tiere dann im System hat. Oder wie man zum Beispiel auch die Fläche in anderem Sinne nutzen kann, nicht nur für Essen, also es ist ja nicht nur Essenertrag, sondern zum Beispiel auch Erholung oder ja, quasi eine Geselligkeit, das ist ja auch irgendwie in einer Art und Weise einfach ein Bedürfnis, das wir haben und wie man das halt am besten befriedigen kann, eben auf möglichst kleinem Raum, damit wir einfach als Menschheit einfach weniger Fläche verbrauchen und diese Fläche, die wir brauchen, im Einklang mit der Natur benutzen. Mhm. Die Gründer sind der Bill Mollison und David Holmgreen, die haben das quasi erfunden. Und die haben dann so Permakulturprinzipien entwickelt und verschiedene andere Werkzeuge, wie eben, wie wir schon vorgestellt haben, die Zonierung und die Sektorplanung, wie man da herangehen kann an Grundstück jetzt zum Beispiel oder an einen Garten, an ein Beet und diese Sachen, die da wichtig sind, auch berücksichtigen kann. Also eben diese äußeren Einflüsse, das, wie man es nutzen möchte, was man gerne machen möchte auf der Fläche, wie man es einfach ideal ja, nutzen kann. Da gibt es eben Prinzipien und die werden wir uns eben jetzt dann immer wieder mal anschauen. Das Spannende ist bei der Permakultur, es kommt eben aus dem Gartenbau und aus der Landwirtschaft und wird sehr viel in dem Bereich auch noch verwendet, aber mittlerweile wird es auch für soziale Systeme verwendet, weil das sind einfach Gestaltungsprinzipien und Gestaltungswerkzeuge, die jetzt nicht nur sich auf so ökologische oder auf natürliche Systeme beziehen müssen. Ja. Also es muss man nicht ein bisschen adaptieren und ein bisschen überlegen, okay, was heißt das jetzt für ein soziales System? Aber das lässt sich eigentlich relativ gut umlegen auf soziale Systeme. Und ja, wir können eigentlich das auch ein bisschen dann uns überlegen, wenn wir so ein Prinzip ziehen, was das dann halt in einem sozialen Kontext heißen könnte.
Mhm.
Genau.
Mhm.
Ist ein bisschen klarer, was Permakultur ist.
Schon, ja.
Also das Ziel ist, dass wir einfach unsere sozialen Bedürfnisse halt einfach erfüllen und im Einklang mit der Natur. und halt einfach dadurch unsere Kultur so leben und gestalten, dass das einfach uns Menschheit einfach in 5000 Jahren noch geben kann. So wie es jetzt nicht jetzt ist, gibt es uns in 5000 Jahren wahrscheinlich nicht mehr. Gut, dann fangen wir an. Eva zieht ein Zettel.
Zettel.
Schauen wir mal, was der Permakulturprinzip heute für uns da ist.
Energie sammeln und speichern.
Energie sammeln und speichern. Was fällt dir dazu ein?
Also, es kann sich, denke ich, einerseits auf den Menschen beziehen, wenn man jetzt so sich quasi eine friedliche und entspannte Umgebung so im Garten schafft mit, weiß ich nicht, dass man einfach einfach so ein Platzl hat, wo man einfach sich mal hinsetzen kann und einfach mal nichts da muss und den Vögeln lauschen oder so. Und andererseits...
Wurde es mal Energie tankt, dann ja, als Mensch, genau. Jetzt im sozialen Sinne sozusagen.
Ja, wenn man sie so... Also ich weiß nicht, ob das jetzt jeder so direkt macht, dass man in den Garten geht, aber einfach so eine Auszeit nehmen und über Sachen nachdenken, über halt seine, weiß nicht, Probleme oder so. Mhm. Einfach, ja, dass man halt sie wieder sammelt. Mhm. Und ich glaube, andererseits denke ich, dass das halt sie schon auch so auf Pflanzen natürlich bezieht, weil wenn jetzt zum Beispiel im Winter so die Schneedecke drüber liegt und dann können die Pflanzen sich quasi ein bisschen mal erholen und das und die und so, weiß ich nicht, wieder Energie sammeln, zum dann wieder im Frühling voll aufblühen und austreiben. Und
also sie müssen natürlich ja nicht schon vorher Energie sammeln, weil das müssen sie dann quasi und Pflanzen sie vom Winter vorbereiten, dann müssen sie dann also in die Wurzeln rein tun, wenn es mehrjährige Pflanzen sind, oder sie sind halt einjährige Pflanzen, dann machen Samen, da ist da die Energie dann drinnen.
Das stimmt. Und
halt, die speichert. Ja. Gespeichert in den Wurzeln oder in den Samen.
Wow. Und da ist halt eine Sonne abgebildet und natürlich Sonne scheint und Pflanzen brauchen Sonne und Photosynthese und so und ja.
Ja. Ja, also im Prinzip so gut wie alles Energie, was wir auf der Erde haben, kommt von der Sonne. Wir haben natürlich dann auch so Geothermie, das kommt von der Erdkern oder halt von der Erde, Wärme der Erde selber. Und dann gibt es halt nur Atomkraft, das ist auch nicht so von der Sonnenenergie, sondern eben von der Kernspaltung oder halt Kernschmelze, wenn man es halt, wenn man Kernfusion als Energiequelle nimmt. Aber sonst prinzipiell die Natur arbeitet eigentlich nur mit Sonnenenergie. Außer manche Bakterien, also so Mikroorganismen, die halt in Vulkanen leben. Die arbeiten halt vielleicht mit der anderen Energie vom Vulkan. Normalerweise ist es immer die Sonnenenergie und die wird eben über die Pflanzen aufgenommen, über die Photosynthese. Und dann steht es halt auch Tieren und anderen Organismen zur Verfügung, diese Energie. Ja, das ist voll der gute Punkt, den du eigentlich erwähnt hast, im Winter, weil alle, also bei uns ist es immer so, dass alle Lebewesen sie für den Winter Energie sammeln und speichern müssen. Also eben die Pflanzen machen es halt in der Wurzel oder in der Zwiebel halt oder wie auch immer. Und also da werden dann einfach die ganzen Nährstoffe, die sie halt aufbauen über das Jahr, werden dann da zurückgezogen in diese Organe. Oder eben, was nicht, die Knospen von einem Baum oder so, da ist auch ganz viel Energie drinnen. Ja, und Tiere müssen sie ja einen Speck anfritzen, damit sie halt den Winter überstehen können bei uns. Oder eben das Eichhörnchen, wie wir es letztes Mal gehabt haben, das macht sie halt dann, also das speichert dann quasi die Energie in die Nüsse, in den Boden oder so, das legt sie dann vorräte an. Ein Beispiel, das bei dem Thema Energie sammeln und speichern oft erwähnt wird, wenn man quasi über dieses Prinzip redet, ist das ist Heu machen, weil du quasi über dieses Ausnutzen der Sonnenenergie, wenn du das Gras trocknest, dadurch wird halt einfach auch Energie verwendet und dann eigentlich gespeichert. Also diese Energie, die im Gras drinnen ist, wird dann haltbar gemacht und dann steht dann zum späteren Zeitpunkt dann zur Verfügung für den Winter dann eben, wo man dann die Tiere nicht mit Gras füttern kann, weil es keins gibt, kann man dann das Heu verwenden. Das ist so ein Beispiel, wo einfach die Energie, die eh da ist, einfach genutzt wird und dann gespeichert wird für spätere Zeitpunkt. Ja, immer klassisches Beispiel sind natürlich PV-Anlagen und Akkus. Das ist halt einfach das, das wie man es halt technologisch machen kann. Aber das ist halt dann schon eben wirklich eine technologische Lösung. Super ist halt, wenn man einfach das auch für weniger technologische Lösungen halt anwendet. Zum Beispiel das Trocknen von Früchten oder so. Das ist eben auch, da tue ich ja quasi, also wenn ich es jetzt nicht mit einem Ofen mache oder so, sondern wirklich mit Sonnenenergie, also mit einfach der Wärme von der Sonne, da tue ich dann quasi diese Frucht, die eh schon halt eigentlich viel Energie hat, noch mehr Energie zuführen, damit es dann eben haltbar ist für später. Also da, so kann man eben Energie sammeln und speichern für später. Im Endeffekt hängt es dann irgendwie mit einem anderen Permakulturprinzip, das wir vielleicht noch später haben, das ist zum Thema Abfall. Also dass man einfach Sachen einfach nicht verschwendet, sondern als Energie sieht, die man halt speichern kann in irgendeiner Art und Weise, später aufhalten kann. Und ja, genau. Machen wir noch einen fertig vorgeschlagen. Wir können ja mehrere pro Episode machen. Naja, wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt zu den einzelnen Prinzipien, könnt ihr es uns natürlich gerne schreiben auf Facebook oder Instagram.
Hier wie hilft eine Schnicke?
Eine Schnicke.
Finde kleine und langsame Lösungen.
Warum glaubst du, ist das wichtig, dass man kleine und langsame Lösungen anbindet?
Damit man sie vielleicht selber auch nicht überfordert. In irgendeiner gewissen Art und Weise.
Ja, oder die Natur nicht überfordert. Ja.
Und die Natur nicht überfordert. Naja.
Also wir können einfach das klein und langsam immer getrennt betrachten. Bei kleinen Lösungen geht es einfach darum, dass wenn man jetzt sozusagen, wenn man jetzt einen Garten hat und man will den jetzt quasi den umgestalten und ich sage gleich, okay, alles weg und ich tue jetzt dann gleich das anlegen und dann gleich den Boden hin und pflanze jetzt da Bäume hin, weil ich das gerne dort hätte und so, dann kann es halt sein, dass das einfach nicht so funktioniert und dass die meisten Pflanzen halt dann nicht, also die dann anpflanzen, dass die dann nicht dort anwachsen oder dass viele Schädlinge kommen, weil einfach alles irgendwie neu ist und das ganze System durcheinander gehauen worden ist. Und wenn jetzt mir überlege, okay, wie kann ich mal klein anfangen, dass ich kleine Änderungen mache, dann greife ich halt nur minimal ins System ein und kann dann schauen, wie sich das System dann anpasst. Wie das, wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich will jetzt ein Gemüsebeet anlegen, dann fange ich halt einfach einmal mit einem kleinen Teil an, dass ich das halt quasi umarbeite zu einem Gemüsebeet und schaue, ob wie zum Beispiel der Salat dort wächst, wenn ich einen Salat haben will. Oder eine Mischkultur ist eigentlich immer noch besser, eine Mischkultur. Und schaue, wie das da sich tut, ob das über das Jahr, also über die Zeit hinweg, von wo es halt wachsen soll, ob es da gut funktioniert oder ob da irgendwie halt irgendwelche eben Schnecken zum Beispiel, die irgendwelche Schädlinge sind, die da blöd sind, oder ob das einfach vom Lichteinfall, also von der Sonnenenergie, die Pflanzen halt kriegen, ob das ausreichend ist und so. Und dann kann ich halt sagen, okay, passt im nächsten Jahr, kann es erweitern, wenn es dort passt, oder ich suche mal einen anderen Platz, wenn es dort nicht passt. Und das ist halt einfach voll kostenintensiv und arbeitsintensiv, wenn ich gleich alles anders haben will und anders mache.
Und energieaufwendig.
Ich fand es halt einfach mal klein probiere. Ja, und
also man soll sich einfach selber nicht so überfordern und sich zu viel vornehmen, weil dann ist man bei einer Enttäuschung vielleicht voll beleidigt.
Genau, voll. Und das ist halt auch, was die langsame Lösung betrifft. Also ich kann eben, natürlich kann ich jetzt einfach gleich mit dem Bagger über meinen ganzen Garten umreißen und das wegtun und so. Und es ist halt aber sinnvoller, wenn man was über die Zeit hinweg sich entwickeln kann, eben aus den gleichen Gründen, warum halt, warum es klein sein soll, damit einfach sich ein System entwickeln kann, damit man das adaptieren kann, damit man nur eingreifen kann, wenn man merkt, ah, das ist doch nicht so gut. Und deswegen eben auch langsame Lösungen, damit einfach alle Beteiligten in einem System halt einfach das irgendwie sie mit dem entwickeln können. Also Evolution funktioniert ja auch nicht schnell. Also das ist ja, das Leben hat sich ja nicht schnell entwickelt, sondern halt immer Step by Step und dann haben sie die Blüten, die Bienen zum Beispiel, haben sie ja gemeinsam entwickelt über die Zeit hinweg. Und wenn jetzt da auf einmal eine Blüte ganz anders ausschaut wie von einem Baum, dann gäbe es vielleicht keine Bienen dazu, die die bestäuben, oder keine Insekten, die diese Blüten bestäuben können. Deswegen ist es halt wichtig, gewesen. Also deswegen hat es gar nicht schneller entwickeln können. Weil die Blüten, die was halt dann auf einmal ganz anders ausgeschaut haben, die sind sicher, weil es halt eine Mutation zum Beispiel war, also weil es eine Mutation war, sondern haben sie nicht weiter vermehren können, die Pflanzen. Ja. Und ja, das ist halt so, wie man das natürliche Vorbild, das man sich da halt nehmen kann, dass man halt einfach, dass man, wenn man was ändern will, oder quasi eine Lösung für ein Problem haben will, dass man das einfach langsam angeht mit allen Beteiligten, halt schaut, also Beteiligten jetzt nicht im Sinne von Menschen, also wenn man so ein soziales System betrachtet, natürlich dann schon, dann halt Menschen, dass einfach alle, dass man halt, ja, halt, dass alle halt sich daran wohnen können und entwickeln können. Aber im natürlichen System natürlich auch dann eben Insekten und Säugetiere und alle halt natürliche Mitbewohner vom Garten, jetzt haben wir es im Garten gesagt. Ja, im sozialen System ist es halt dann schon, kann man es auch umlegen, dass man sagt, ja, es ist halt aufwendiger, wenn ich quasi mit allen Beteiligten reden, wie wollen die wissen, wie was die davon halten, was die für gute Lösung hätten, für Lösungsvorschläge hätten oder für Ideen hätten, wie man was machen kann. Es ist natürlich langsamer, wir wollen jetzt einer sagt so und jetzt machen wir das Ganze so und so und Ding. Aber es ist halt sicher langfristig besser, wenn man die Leute mit einbezieht und man das einfach sagt, okay, wir probieren jetzt das einfach mal im kleinen Rahmen aus, wie das da funktioniert. Irgendeine neue Software oder was mit irgendeine neue Sache halt, die man einführen will in so ein soziales System. Und dann kann man sich mit dem Kleinen einmal ausprobieren und sagen, okay, wir lernen von dem, was wir da erfahren, durch diesen klassischen kleinen Versuch. Und wenn wir es dann ausweiten, dann können wir es anpassen an das, was wir schon wissen. Also zum Beispiel, weiß ich nicht, also vielleicht braucht es zum Beispiel einfach gewisse Regeln, damit das System dann funktioniert. Also vielleicht muss man einfach, oder man muss die Software halt in gewissen, wenn man von der Software zum Beispiel redet, halt in gewisse Teile noch ein bisschen abändern, dass es halt nutzerfreundlicher ist oder so. Das macht man ja normalerweise so, wenn man jetzt eine Software einführt, dass man wirklich das mit ein paar Nutzer schaut, wie funktioniert das, was braucht es dann noch dazu, dass das gut funktioniert. Und dann legt man es erst um aufs ganze Unternehmen. Und ja, das haben so ein Beispiel für kleine oder ja, kleine und langsame Lösungen, die sich dann eben ausbreiten können. Ein Beispiel aus dem Gartenbereich hätte ich dann oder Blumenwiesen brauchen einen sehr mageren Standard. Also wenn ich jetzt einen sehr nährstoffreichen Boden habe, werde ich nicht so schön eine Blumenwiese zusammenkriegen. Weil eine Blumenwiese lebt davon, dass wenig Gras natürlich wächst, sondern eher eben mehr Blumen und eine Vielfalt von Blumen. Und eine Vielfalt entsteht dann, wenn sie nicht einzelne Pflanzen, die sehr konkurrenzstark sind, sie viel durchsetzen. Löwenzahn zum Beispiel ist sehr konkurrenzstark. Wenn es jetzt ein nährstoffreicher Boden ist, der halt viel gedüngt ist, dann wächst halt überall für Löwenzahn, der kann sich viel gut durchsetzen gegen andere Pflanzen, weil er mit seinen Blättern, die bilden ja so Rosette aus am Boden, mit der unterdrückt er halt andere Pflanzen. Und wenn jetzt aber ein magerer Standard ist, dann kommt der Löwenzahn damit nicht so gut zurecht. Und da können andere Pflanzen wie Kartäusernelke oder Margeriten oder so, können dann dort wachsen. Deswegen eben magerer Standort. Weil dann durch diese konkurrenzstarken Pflanzen nicht so aufkommen, sondern eher halt mal die Spezialisten. Und das heißt, wenn ich eine Blumenwiese anlegen will, kann ich, ohne das jetzt mal anschauen, okay, was wächst denn überhaupt, dort einfach einmal alles wegtun, so eine Sand-Erd-Mischung hin und dann Blumenwiese streuen und fertig und dann wächst das hoffentlich. Und es kann halt sein, dass das aber nicht für den Standard so geeignet ist, weil es vielleicht irgendwie ein eher feuchterer Standard ist, weil Magerrasen, also meistens ein trocken Magerrasen braucht man sowieso, aber so ein eher trockener Standard sollte das sein. Es kann einfach voll schief gehen, eigentlich, dieses Experiment. Es kann sein, dass dann die ganzen Tiere, die vorher eigentlich vielleicht dort gelebt hätten, die Insekten, dass die halt dann, die verlieren jetzt auch noch einen Lebensraum und es sind aber auch noch keine Neichen da, die jetzt irgendwie das nutzen würden. Also das ist halt nicht so gut. Man kann aber auch hergehen und sagen, okay, ich mache einen, also nicht einen Quadratmeter oder so, den tue ich halt ein bisschen mit Sand abmagern. Und dann tue ich auf diesen einen Quadratmeter, oder kann auch ein kleines sein, einfach da mal ein bisschen Blumenwiese machen. Und dann bleiben halt auch die Arten über, die halt dort mit dem Standard gerade zurechtkommen. Und von dort aus sammeln die dann aus. Also die machen dann natürlich über Jahre, also ein paar Jahre hinweg, machen die halt dann Samen und die Samen verteilen die dann und kommen vielleicht hoffentlich dann auch in andere Bereiche vom Garten hin. Mhm. Das wäre eben klein, weil die nur von einer kleinen Fläche mal anfangen und langsam halt, weil es dann einfach ein bisschen dauert, bis es halt dann überall hat, wo es gern hat. Mhm. Aber es können sie dadurch halt eben diese Pflanzen besser mal etablieren oder entwickeln, die eh dorthin passen. Und ja, es ist einfach nicht so, es ist kostet weniger, es kann die Natur ein bisschen arbeiten lassen. Es kann ja durchaus sein, dass man immer einfach aufhört zu mähen. Das ist auch eine Variante, wie es machen kann. Ich lasse einfach einmal das Gras oder die Wiese, die ich habe, oder ja, einfach was ich habe, den Rasen, wo ich da so Blumenwiese draus machen will, lasse das einfach stehen, wie es ist. Das schaut jetzt vielleicht im ersten Jahr nicht so schön aus, weil halt einfach das Gras, das heißt, einmal quasi höher wird und zusammen macht und so weiter und so fort. Aber es können dann auch eben Blühpflanzen, die dort eh schon im Boden als Samen vorhanden sind oder die eh da waren, aber halt ich mähe es halt immer ab, bevor es zum Blühen kommt, weil ich einen Rasen vorher gehabt habe, die können dann auch mal wachsen und durchkommen und sagen, was da eigentlich schon eh vorhanden ist. Mhm. Und wenn ich das auch über mehrere Jahre hinweg mache, dass einfach einmal das eben stehen lassen, nur einmal, zweimal im Jahr oder so mehr, dann können sie über die Zeit auch da eine Blumenwiese einfach von selber entwickeln, eben mit Pflanzen, die für diesen Standort geeignet sind und gleich die dazu passenden Tiere, also Insektenkäfer, also Käfer sind Insekten, Insektenspinnen und solche Dinge. Ja. Und das ist eben auch eine kleine Lösung, weil eigentlich tue ich nur aufhören zum Rasenmähen regelmäßig. Es ist halt auch langsam, es dauert halt einfach länger. Aber es können sich alle Beteiligten einfach gemeinsam mit dieser Wiese mitentwickeln. Mhm. Deswegen kleine und langsame Lösung. Machen wir noch eins?
Yes.
We
make one more.
One more Prinzip. One more Permakulturprinzip.
Heute ist das manchmal. Ich sehe keinen Text, ich mag einen Text. Alles geht nicht.
Ja, das ist ein super Prinzip. Alles gärtnert, genau. Das ist, was verstehst du darunter vor? Alles gärtnert.
Das. Zum Beispiel Regenwürmer sind ja mega, mega wichtig so für Bodenauflockerung und so. Somit sind sie ja in gewisser Weise auch Gärtner, weil sie
lockern
den Boden auf und schaffen da quasi so Platz für Pflanzen. So,
ja,
sowas zum Beispiel. Und ich weiß nicht, ob ich das so sagen kann, dass die Pflanzen gegenseitig dabei unterstützen, zu wachsen. Aber halt so Tiere und Pflanzen und Pflanzen wahrscheinlich helfen sie so gegenseitig, den Lebensraum zu ermöglichen, wie es halt gut ist. Also so die Natur entwickelt sie einfach so, wie es braucht und wie es gut ist.
Ja.
Denke ich mal.
Oh ja. Also das ist ja schon gut erklärt. Also im Prinzip, man kann sich mal überlegen, was machen wir beim Gärtner eigentlich. Da gestalten wir unser natürliches Umfeld. Und das machen eigentlich alle Lebewesen. Also wie du gesagt hast, der Regenwurm, der gestaltet ja auch mit, wie es im Garten ausschaut. Oder eben, wie du sagst, da Bäume also, oder Pflanzen generell, die gestalten ja selber auch mit, wie eine Umgebung ausschaut. Sie bilden zum Beispiel Wurzeln aus und um die Wurzeln gibt es so eine Schicht, ein Bereich, wo sehr viele Mikroorganismen leben und die Pflanzen quasi stellen diesen Mikroorganismen Nährstoffe wie zum Beispiel Zucker zur Verfügung. Also die Zucker ist quasi die Währung der Pflanzen. Die Mikroorganismen wie Pilze oder irgendwelche Bakterien fressen das dann und stellen der Pflanze dafür dann wieder andere Dinge zur Verfügung. Also zum Beispiel Phosphor, das ist ja ziemlich wichtig, einer von den drei wichtigsten Pflanzennährstoffen. Also Stickstoff, Phosphor und Kalium sind die drei wichtigen Pflanzennährstoffe. Und Phosphor ist oft nicht so leicht zum Kriegen für die Pflanze, weil das nicht sehr ein mobiler Nährstoff ist. Also zum Beispiel Stickstoff ist sehr mobil und ja, ist ein bisschen ein chemisches Thema wieder. Aber Phosphor eben nicht. Phosphor ist oft in Gestein irgendwo gebunden. Und Pilze zum Beispiel können das sehr gut auslösen aus Gesteinen oder kommen ein in Bereiche rein, weil sie die andere Mycel, also quasi die Wurzeln vom Pilz, die können in kleinere Bereiche reindringen, wie Pflanzenwurzel, weil sie einfach kleiner sind. Und die stellen, also die Pilze zum Beispiel, stellen an der Pflanze wieder Phosphor zum Beispiel zur Verfügung. Und also durch das, dass einfach die Pflanze da ein bestimmtes Mikroklima schafft um die Wurzel, entsteht wieder ein Lebensraum. Und quasi in dem Sinne gärtnert die Pflanze da im Boden halt herum und schafft Lebensraum und beeinflusst die Umwelt. Und das macht jedes Lebewesen und das macht jeder Mensch in gewisser Art und Weise. Mal Kindergärtner ist ja auch irgendwo ein Gärtner. Also der gestaltet auch Lebensbereiche, Umfeld.
Der gestaltet Kinder.
Ja, das würde ich jetzt nicht sagen, sondern eher das Umfeld für Kinder. Aber ja, also das kann man eben natürlich auf den sozialen Bereich auch umwenden, dass jeder gestaltet seinen sozialen Bereich in gewisser Art und Weise.
Oder eben, weil ich gesagt habe, Pflanzen für Pflanzen. Also Blätter, wenn die abfallen, dann werden die ja auch so zersetzt. Mhm. Und dann wird das ja auch wieder zu Erde und also zu nährstoffreichem Bodendünger sein.
Ja, im Endeffekt, das haben wir glaube ich auch schon mal gesagt, dass quasi ein Baum, wenn er im Winter, im Herbst seine Blätter fallen lässt, dann düngt er damit ja eigentlich den Boden und stellt da Nährstoffe zur Verfügung für andere Pflanzen. Gerade weil er die Nährstoffe mit seinen tiefen Wurzeln aus tieferen Schichten aufholt. Und die wird vielleicht irgendwelche Pflanzen, die eher an der Oberfläche bleiben vom Boden, nicht so erreichen, aber der Baum holt es halt drauf und setzt es dann eben mit den Blättern dann wieder frei.
Was ich mir jetzt nur gedacht habe, ist, ich glaube, das haben wir irgendwie gerade gelernt, Dings. So im Regenwald zum Beispiel ist ja also, dass jede Schicht sie quasi die Möglichkeit bietet, also jede Schicht bietet die unteren Schichten die Möglichkeit zu wachsen oder die Pflanzen zu wachsen, weil die hohen Bäume bieten ja die Sträucher zum Beispiel die Schicht, dass die jetzt, also machen ja einen Schatten und bieten so die unteren Sträucher quasi die Möglichkeit, da zu wachsen, so wie es für sie passt. Und die Sträucher dann wieder diese, oder was war das dann für, ich weiß doch auch nicht, aber halt, ja, sowas. Sie bieten sich gegenseitig den Schatten und die halt schützen auch vor, es ist ja sehr viel Regen im Regenwald. Und schützen die dann quasi so vor starken Niederschlag und das tropft dann eher so von den Blättern dann ab und sowas halt.
Ja, Regenwald ist da insbesondere spannend, weil ja dann, da gibt es ja ganz viele Pflanzen, die ja auf Bäumen wohnen. Also ja. Orchideen zum Beispiel oder Bromelien. Das sind so Aufsitzerpflanzen, also die kommen nie in Kontakt mit dem Boden, sondern die Wurzeln gingen in, also die klammern sich einfach an der Rinde fest und nehmen von der Rinde Nährstoffe. Also nicht jetzt vom Baum direkt, das ist jetzt im Baum aussaugen oder so, das gibt es auch, aber eigentlich ist da auf der Oberfläche von so einem Baum ist ja auch ganz viel nährstoffreiches Zeug. Also das ist ja auch immer so, Bakterien und solche Dinge, Mikroorganismen leben ja da auch auf dem Baum. Und auch da wird dann wieder natürlich Sachen abgebaut, also eben zum Beispiel Blätter oder tote Lebewesen oder so werden da auch quasi von Destruenten, also zerstören. Destruenten heißt das halt einfach. Also die
Destroy kann man sich herleiten und dann so interpretieren, wie man es versteht, bitte danke.
Genau, also halt die Tiere oder Lebewesen, die halt Dinge wieder zersetzen und Nährstoffe freisetzen. Die gibt es dann eben auch auf dem Baum oben. Und das, von dem ernähren sie dann diese Aufsitzerpflanzen. Und natürlich gibt es dann in so Baumachseln, also so Ast, quasi wo der Ast aus dem Baum ausgeht, gibt es dann auch eben so Bereiche, wo es ein bisschen feuchter ist und so. Und da kriegen sie dann das Wasser her.
Bäume schwitzen
auch. Ja, auch. Aber die schwitzen obere Beinere Achseln. Eigentlich. Ja, die schwitzen sie jetzt, sondern das Wasser bleibt da stehen. Aber egal.
Egal.
Ja, deswegen alles gärtnert. Mhm. Tiere zum Beispiel, die gärtnern halt auch, weil sie einfach Samen zum Beispiel verbreiten. Und also Vögel zum Beispiel, die fressen Samen und kacken es dann irgendwo wieder aus. Und dann wächst halt da wieder ein Baum. Das heißt, die pflanzen auch in gewisser Art und Weise Bäume.
Deswegen füttert es Tauben nicht. Das ist nicht. Also, was? Das hat gerade eigentlich keinen Sinn gemacht. Aber das hat gerade genau gar keinen Sinn gemacht. Hä? Da fuck. Wurscht.
Was? Deswegen füttert Tauben nicht.
Hä? Was haben ich mir gerade dabei gedacht?
Du hättest einfach die Message verbreiten, füttert Tauben nicht. Ja. Das ist die Secret Mission. Seit Episode 1 warst du darauf, dass du sagen kannst, deswegen füttert Tauben nicht. Ja.
Das ist gerade irgendwo hergekommen. Das war das gerade.
Ja.
Ja, aber fütterst Tauben.
Nur Funfacts zu Tauben.
Taubenbabys sind hässlich.
Ja, das ist ja. Es ist echt so, Taubenbabys sind echt so schier. Also, eigentlich ist es vorher das Mobbing von Tauben.
Hallo.
Aber es gibt echt, es gibt so viele süße Tierbabys. Also, man glaubt, die Babys von den Tieren schauen süß aus, immer.
So aber Küken sind sowas lieb, so Taubenbabys.
Taubenbabys sind echt, wie schaut denn das aus? Bist du ein kleiner Mini-Dinosaurier? So. Kennst du diese Zeichnungen von Dinosauriern, wo man jetzt draufkommt, okay, die haben vielleicht schon Federn gehabt? So schaut das aus.
Ja, stimmt.
So ein nacktes Ding mit also ganz Ansätzen von Federn.
Ja, in gewisser Weise so Dodo-mäßig. Halt.
Aber Dodo ist, ja.
Also ist ein Dinosaurier, ja, aber.
Na, Dodo ist ein Vogel. Also,
ja, aber. Also,
aber er ist auch ausgestorben. Naja. Aber Tauben gärtnern auch. Ja, und Dodos
hat ja, genauso wie ich es gerade gesagt habe. Oh Gott.
Na gut, passt. Ich glaube, das ist ein bisschen besser. Ja, wir wünschen euch noch ein schönes Leben. Nein, es gibt schon wieder Episoden. Also wir bemühen uns jetzt, dass wir schon doch alle zwei Wochen Episode wieder rausbringen. Bis dahin, alles Gute.
Einen wunderschönen Tag, gute Nacht oder guten Morgen.
Ja. Und wenn es irgendwelche Fragen, Anregungen, Wünschen, Beschwerden, sagt, ich sage das gerade zum ersten Mal, ich glaube, ich kann das gar nicht so gut. Dann kannst du es auf Facebook oder auf Instagram schreiben.
Sehr gut.
Hab ich das gut gemacht?
Ja.
Danke.
Mit der Best Plus.
Oh, nett von dir.
Gut. Dann sagen wir auf Wiedersehen.
Wiederhören.
Wiederhören.
Und bis in zwei Wochen.
Tschüssi.
Tschüssi. Dann nehme ich quasi diese Energie.
Mama! Das hat sich jetzt bitte irgendwo wie Zwiebeln oder so.
Die Straßenbahn.
Die Straßenbahn.
Ich glaube, das war da gefahren. Du hast so ein gutes Gefühl an der Straße.
Sind die Tieren zugekommen?
Wie hast du das?
Jahrelange Erfahrung.
Aber die habe ich doch auch. Ich habe sogar längere Erfahrung.
Ja, aber du wohnst schon dazwischen in Wien und
ja, das stimmt.
Jetzt nicht mehr in der Straßenbahn. Ich habe
keine Straßenbahn in
Wien. Ja, nein, aber.
Aber ich habe unten gewohnt eigentlich. Ja, egal.